Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Küchenfunk. Mein Name ist Sven Menke. Ich bin heute wieder zu Gast bei Christian Lersch, dem Küchenjungen.
Servus.
Und Martin Block, dem soupsfornoobs.com, der deutschen Kölner Burger Freilichtgrill-Szene. Hallo Martin.
Ja, hallo.
Ja, ich war lange nicht mehr hier. Wie geht's euch? Hat sich hier viel geändert? Schöne Deko habt ihr hier rumstehen.
Ne?
Ja.
Wir haben auch, siehst du auch das Bild auf dem Kamin? Das haben wir extra für dich, also von dir aufgestellt, damit wir wissen, wann du wieder da bist.
Ein paar viele Bierflaschen hinterm Sofa, aber
ja. Aber der Ohrensessel hier, der ist auch neu, ne?
Nee, der ist neu, ja.
Ah, das ist schön.
Liegst du gut drin?
Oh, ist klasse. Also hier und dann noch schön den Scotch dazu. Wunderbar.
Mm.
So kann man über Essen reden.
Ne?
Ja.
Ich glaube, in der richtigen Stimmung. Schön, dass du wieder da bist, Sven.
Ja, gut, jetzt haben wir das Thema auch echt bis zum Erwürgen durchgeplättet.
Ja, sehr schön.
Wie schön es ist, dass ich wieder mal da bin, als Gast heute, ausnahmsweise in der Sendung. Und worüber wollen wir reden?
Tja, was beschäftigt dich denn im Moment?
Ach so, warte auf irgendwelchen coolen Events.
Ja, Sven, wir waren doch auf einem coolen Event, oder nicht?
Wir beide, ja.
Parkplatzsuche
in Köln.
Das war der Event?
Ja, das war der Event.
Das glaube ich.
Also, geile Geschichte.
Ich empfehle ja immer im Notfall immer den McDonald's-Parkplatz.
Direkt um die Ecke, ja?
Ja.
Da sind wir auch hingefahren, aber in der Nebenstraße, direkt neben dem McDonald's, da war richtig viel frei. Ich habe noch nie so gut in Köln einen Parkplatz gefunden wie da.
Christian?
Ja?
Du bist ein Arschloch.
Ja, ich habe dich ja gefragt, du weißt, wo du parken sollst, und da kam keine Antwort mehr. Habe ich gesagt, ja gut, dann wird das wohl wissen.
Nee. Du hast gefragt, ob ich die Adresse kenne. Habe ich gesagt, ja.
Ich habe, glaube ich, auch gefragt, weißt du, wo du parken musst?
Weißt du, ich kann das ja alles im Chat nachgucken. Hier.
Yeah.
Ich recherche das mal, während du mal erzählst, was denn überhaupt Phase ist, worüber wir überhaupt sprechen. Warum man in Köln Parkplätze sucht und ob denn schon angegrillt worden ist.
Ja, das sind zwei Sachen, die sind beide in Köln passiert. Witzig war, dass wir sehr spontan, der Sven war auf dem Weg nach Köln, auch ganz spontan. Und wir haben dann gesagt, komm, dann, das ist ja ein Stück weg von mir, habe ich gesagt, komm, wir lassen uns treffen. Wenn du schon so nah zu mir nach Hause kommst, dann komme ich dir ein Stück entgegen und dann besuchen wir den Martin in der fetten Kuh.
Ja, bin jetzt in Bonn, fahren jetzt mit dem Auto weiter. Hast du die Adresse? Sind jetzt gleich schon da. Dann habe ich geschrieben, sind gleich da. Und deine nächste Antwort war, sind da. Also nix mit, soll ich dir sagen, wo du cool parken kannst?
Okay.
Ich glaube, darüber haben wir geschrieben.
Das waren so viel Geschreibe, tut mir leid. Weil der Martin war nämlich nicht in der fetten Kuh.
Richtig, so verdammt.
Bedauern festgestellt, ja.
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 Verflucht seist du, Perry, das Schnabeltier.
Ich hatte Feier. Nein, ich wäre super gerne vorbeigekommen, hatte aber beide Kinder zu Hause alleine und die waren auch krank und es war wirklich mal so eine Ausnahme, wo es echt nicht ging.
Ja, das haben wir auch verstanden. Wir haben aber trotzdem einen sehr schönen Abend in der fetten Kuh gehabt mit Küchenführung und natürlich erstmal richtig was Geiles zu essen. Ne?
Ja, was haben wir denn gegessen? Ich glaube Fritten, ne?
Wir haben nur Fritten gegessen.
Ja. Was anderes kannst du da ja auch nicht essen.
Nee.
Es ist die Frittenvariation angekommen, ja?
Vom Ritchie. Ja. Genau die, ja.
Ja. Der Ritchie war ja schon mal in der Sendung.
Oh ne? Ja. Vor,
ganz am Anfang.
Das war nach der Bergischen Barbecue-Meisterschaft. Der Ritchie im Auto, glaube ich, ne?
Genau. Der Ritchie mit dem arbeite ich wieder zusammen. Und er hat mir war so ein bisschen meine Vertretung an dem Abend. Und ich hatte mal gedacht, so zur Begrüßung soll er euch mal eine schöne Frittenvariation machen von allen, was wir da haben. Knoblauchfritten, Chili-Cheese-Fritten und die ganz normalen.
Und Fritten. Ich muss ja sagen, die Knoblauchfritten fand ich ja schon pornös. Ja. Aber die Chili-Fritten, also da, das war, ja, da kann ich auch auf den Burger verzichten bei denen.
Muss ich allerdings auch zugeben, also die kann man auch mal einfach als Portion so mal essen.
Ja.
Das gerade ist zum Mittag vielleicht einfach statt fetten Burger. Fette Fritten.
Fette Fritten statt fetten Burger, genau.
Ja.
Die Fritten macht ihr ja alle selber, ne?
Ja, genau.
Das sieht man auch sofort und das schmeckst du auch. Wir hatten auch eine Portion, die war nicht ganz so knusprig. Du, passiert halt, ist selbst gemacht, ne? Ist halt nicht so, dass die Friteuse einen Timer hat und dann packst du da die vorgefertigte Portion Fritten rein und genau exakt nach x Sekunden ist das Produkt immer das gleiche. Ich mag das ja, wenn man das auch merkt, dass das selbst gemacht ist.
Also das Coole ist ja, im ersten Jahr gab es ja schon ein bisschen größere Probleme mit der Qualität der Kartoffel auch. Mhm. Und inzwischen haben wir halt einen Bauer, der uns das anbaut und den durfte ich auch letztens mal besuchen. Der hat verdammt viele Kartoffeln auf Lager für uns. Also wir kommen bis zum Sommer rum. Bis die neue Ernte reinkommt.
Also ja, geil. Baut er nur für euch an?
Ja, der baut auch für schon für größere Agrarbetriebe so, also mit an, aber also so für Verarbeitung, aber eben halt, er hat uns auf jeden Fall so eine Charge reserviert. Ne?
Okay.
Ja. Und wo ich da war, hat er ein Feld gehabt, also eine Lagerhalle, 32 mal 32 Meter und das dann mal 5 Meter hoch. Oh. Das war schon gigantisch, wenn man vor so viel Kartoffeln steht.
Ja. Ja, vor allem, wenn du sie alle schälen musst.
Hast doch gesehen, unsere sind ja nicht geschält.
Nee, das mag ich. Stimmt. Ich finde das cool.
Ja. Stimmt, ja. War doof, genau. Das habt ihr echt gut gemacht.
Ja, da musst du auch vor allen Dingen so eine Sorte nehmen, die so, es gibt ja welche, die haben so nicht nur eine Schale, sondern so ein grün, wie so, nennt man das so, darunter ist es so nochmal grün, ne? Das ist ja giftig an der Kartoffel, deswegen kannst du die Sorten auch nicht nehmen.
Okay.
So weit ich verstanden habe.
Weißt du, welche Sorte ihr einsetzt?
Ja, aber ich verrate das nicht. ich kann so viel verraten, wir haben auf jeden Fall nicht diese belgische Binche, weil die ist viel zu schwierig hier anzubauen.
Belgische Binche?
Ja, das ist die Top 10 der belgischen und holländischen, also der belgischen Frittenbuhnen haben diese Kartoffelsorte. Da schwören die Belgier drauf. Ja.
Aber sag doch mal, wie macht man Fritten? Also ich habe ja auch schon oft Fritten zu Hause gemacht. Ja. Und am besten gelingen mir eigentlich immer Strohkartoffeln, weil die richtig geil die werden fast so wie Chips. Und richtig Pommes, ich habe die noch nie richtig geil hingekriegt.
Also, ich denke mal, das Geheimnis liegt ja erstmal daran, dass man frische Kartoffeln nimmt, ist klar, aber dass die vorblanchiert werden. Das ist es eigentlich.
Das mache ich auch immer.
Fett vorblanchieren, ne?
Ja, und das machen wir ja morgens um 6 direkt, ne? Also werden die gewaschen, geschnitten und gelegt quasi, blanchiert und dann haben die nochmal ein bisschen Zeit, glaube ich, damit die Stärke nochmal ein bisschen bindet. Daran kann es vielleicht liegen.
Wie heiß machst du das, wenn du die blanchierst? Ich glaube so 140 Grad, nee.
Das kann man ja ehrlich sagen, also so sagen, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Also eigentlich Fritten werden irgendwann bei 140 Grad blanchiert, bis sie quasi innen schon so leicht gar sind, ne? Also, Und dann schmecken sie.
Lass die sie abtropfen? Gibt die irgendwo drauf? Oder die kann dann auf so Bleche?
Ja, auf flache Bleche, damit die schnell abkühlen, ne? Damit das abdampft und nicht so die Feuchtigkeit sich staut.
Und wohin läuft das Fett? Habt ihr Lochbleche drin?
Also ja, das sind so diese GN-Normen Bleche, die aber gelocht sind.
Ah, okay.
Ja. Also, wir können da, glaube ich, zu sagen, ihr frittiert die nicht in der Fritteuse vor, sondern in einem Kipper, weil ihr halt viele vorbereiten müsst.
Gestern hat bei uns ein Restaurant auf einem Burgerladen, 100 Meter von unserem Burgerladen aufgemacht. Die hatten die Idee, ne? Wir machen einen Burgerladen auf, für Döner verkauft. Und 6:10 morgens sehe ich da, also die haben eine ganz kleine Fritteuse mit so kleinen Körbchen und da war so eine Mutti morgens 6:10 in den Frittierkörben am Vorblanchieren.
Ja, da wird es ja nie fertig.
Ja, also wir haben einen Kipper, also so wie so eine große Pfanne voll mit Öl stehen. Ne? Da sind,
wie viele Liter gehen da rein?
Also 40 Liter haben wir drin, ne, an Fett. Es ist auch wichtig, dass die Temperatur einfach nicht runtersackt. Ne? Also wenn ihr, ne, und dann blanchieren wir das da drin. Das geht dann schon relativ schnell.
Ja, die Temperatur bleibt halt konstanter, weil die Kartoffeln, die Zimmertemperatur haben, viel Fett gegen sich haben, das schon heiß ist. Ne? Wenn du zu wenig Fett hast, dann geht die Temperatur ganz schnell runter und dann köchelt das Ganze auch. Nur das ist echt immer doof.
Mhm. Dauert und, auch länger.
Ja, und das Vorblanchieren, das ist ja auch bei den Industriepommes so, also die du TK kaufen kannst, die sind halt auch vorblanchiert. Ich höre immer überall, ja, das Geheimnis ist zweimal frittiert. Ja, es, alle Pommes sind zweimal frittiert. Du kannst Pommes nicht einmal frittieren. Das,
was ja, was ich immer höre, dass auch die Industriepommes irgendwie gefriergetrocknet irgendwie noch so sind, also zumindest angefriergetrocknet. Also dass irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit außen denen entzogen wurde.
Das weiß ich nicht, kann ich mir aber vorstellen. Die haben ja schon eine leichte, festere Schicht außen. Und das wird natürlich super funktionieren, wenn du da schon das Wasser ein bisschen raus hast, ne?
Ja, gerade für Backofenkartoffeln oder so.
Ja, schlimm, ne? Also Backofen-Pommes, finde ich, ist nicht meins. Die werden nie so geil wie frittierte.
Ist so eine Notlösung.
Ja.
Ja.
Ekelig.
Dabei denn, ist ja gar nicht das Fett an den Pommes so das Schlimme, ne? Also kalorientechnisch und so. Sondern eigentlich das, was du dazu isst, weil Pommes selbst haben gar nicht so viel Fett.
Habt ihr denn ein bisschen was dazu probiert?
Oh ja. Wir könnten jetzt gerade mal erklären, weil wir haben jetzt so viel rausgehauen an Begriffen. Was sind Knoblauchfritten? Was habt ihr damit gemacht?
Also das ist einfach ein bisschen angerösteter Knoblauch, der mit Butter und Öl einen ganzen Tag schon im Bemmeri schmort und schön sich verbindet mit den Beinen, also dass es das ganze Aroma freigibt. Es ist gar nicht mal so viel Knoblauch drinne. Aber dann einfach auf die fertigen Fritten ein kleines Kältchen von dem Butteröl-Gemisch und dann ein bisschen glatte Petersilie drüber. Dazu Trüffelmayonnaise. Boah.
Ah, geil. Ich dachte, die wären irgendwie mit dem Knoblauch frittiert gewesen. Aber es kommt einfach nachher das Fett nochmal ein bisschen drüber.
Ja, das kannst du doch auch gar nicht machen. Der Knoblauch wird doch total schnell bitter dann, Christian.
Ja, ich habe jetzt gedacht, kurz. Das ist also oder die zweite Charge, du hast die fertig frittiert und schmeißt die dann nochmal kurz durch so ein Bad durch, was eine andere Temperatur hat oder sowas.
Was wir haben, ist halt extra so ein Pommes-Schwenker, wo dann die Pommes nicht in dem Öl liegt, sondern das Öl dann, das restliche Öl dann abfließt, damit dann die sich nicht zu vollsaugen und matschig werden durch das.
Ja. Also das Knoblauchöl ablaufen.
Genau.
Ah, ja.
Genau.
Ah, die war, das war mein Highlight. Also die Knoblauchfritten, ich bräuchte noch nicht mal die Trüffelmayonnaise dazu. Ich fand einfach die Fritten pur schon einfach geil.
Ja, auch mit der Petersilie drauf, das war echt cool.
Petersilie und Knoblauch und Butter. Tolle Kombi.
Ja. So wie ich gehört habe, haben die auch über ein Jahr mit den Fritten gewartet, bis die eingeführt wurden. Das fände ich cool. Die gibt es ja erst mit der neuen Karte. Seit der neuen Karte. Und haben sehr lange rumgebastelt, wie man das so perfekt macht. Ja.
Aha. Und was sind die Chili-Cheese-Fritten?
Ja, Chili Cheese Fritten ist eigentlich ein alter Hut. Das gibt's auch ziemlich oft, auch gerade in den USA. Ja. Einfach Fritten, Chili con Carne, dann nochmal extra ein bisschen Chili Ketchup und Sauerrahm.
Sour Cream, oder?
Ja. Ne? Ja, genau. Eigentlich ist es auch kein richtiges Chili con Carne. Wir nennen es auch so intern Chili Beef, weil ein Chili con Carne ist viel suppiger. Das ist eigentlich wirklich das Fleisch mit ein bisschen Tomate nur gekocht. Und ordentlich Jalapenos.
Ja, das ist so ein bisschen wie eine Bolognese, ne? Aber halt in würzig. Und ich glaube, Kidneybohnen und sowas war auch mit drinne.
Ja.
Das kenne ich zum Beispiel auch von zu Hause, so als Chili con Carne. Und ich liebe das. Ich finde das vor allen Dingen auch echt so für Aufläufe, finde ich das total geil. Wir haben das in einem Kartoffelhaus, haben wir das früher mit Kartoffelscheiben gemacht. Was ich aber viel, viel geiler fand, ist, wenn du die Kartoffelscheiben vorher anbrätst, also quasi Bratkartoffeln rausmachst und die dann nachher schön mit Hackfleischsoße und Käse überbacken und dazu auch Sour Cream.
Das ist ungefähr so das gleiche Kapitel von räudigem Essen. Ach, den Cheddar-Käse habe ich vergessen.
Ich wollte gerade sagen,
wo ist denn der Käse? Überbacken. Genau. Ja. Dafür haben wir extra den Salamander installieren lassen, ja.
Gute Entscheidung. Also ich würde alleine schon wegen der Chili Fries käme ich wieder. Super. Ernsthaft, ich finde, vor allen Dingen, das ist ja auch so eine geile Portion, da kannst du echt den Abend mit glücklich werden.
Ja. Wenn man das passende Bier dazu hat.
Ja. Ja. Aber uns hat das ja nicht gereicht mit den Fritten. Wir mussten ja auch noch den kleinen Burger hinterher essen. Ne?
Kleinen. Ja, Christian hat, glaube ich.
Wir haben beide den gleichen gegessen.
Für mich war der klein.
Das war die Einsteigerversion, ne?
Ja. Das war der Mörderburger. 400 Gramm Fleisch.
Wie lange habt ihr dran gegessen nach den Fritten?
Du, das ging.
Das ging ratzfatz.
Zügig.
Nicht schlecht.
Vor allen Dingen, was ja geil war. Jede Fleischschicht, die du da auf dem Burger drauf hast, ne, ist halt richtig geil saftig. Also du brauchst kein Getränk, um den Burger im Mund aufzuweichen, sondern kannst das mit dem Fleischsaft schon so geil runterschlucken.
Mhm. So gesehen, ja.
Also ich hätte jetzt auch die Fritten dafür nicht gebraucht, weil es war schon ein bisschen Kampf, nach den leckeren Pommes dann noch irgendwie so viel Fleisch zu essen, aber ich fand's echt gut.
Also für einen schönen Tag in Köln empfehlen wir euch, kommt mittags Fritten essen und abends nochmal auf den Burger wieder.
Und nachts gibt's Baklava, so.
Genau.
Oh ja. Yeah.
Weil Nimet hat ja den Schlüssel weggeschmissen und macht niemals zu. Rund um die Uhr Baklava.
Nimet Grill.
Ja.
Lecker.
Ja.
Nee, es waren aber echte 400 Gramm Fleisch. Was schade war, dass ihr da so komisch Ketchup über den Deckel macht, dass man den nicht mal richtig in die Hand nehmen kann.
Ja, das gehört ja zum Konzept des Mörderburgers.
Ja, ich hätte ihn trotzdem gerne in die Hand genommen gegessen, wenn da kein Ketchup drauf gewesen wäre.
Bla bla bla, du hättest das sowieso nicht geschafft und benutzt jetzt den Ketchup nur als Ausrede.
Ich hätte es nur nicht gemacht, weil meine Frau dabei war. Aber
ja, ansonsten, die durfte ich ja dieses Mal jetzt auch endlich kennenlernen.
Na.
Wie kann denn so eine tolle Frau in so einen Kerl wie dich geraten? Das erklär mir mal.
Ich kann kochen. Ich bin ein Gentleman.
Ja, das Kochen weiß ich ehrlich gesagt ja noch gar nicht so doll. Ich habe ja nur bis jetzt nur Gegrilltes von dir gegessen, ne?
Ja. Stimmt, wir treffen uns also, ja immer nur zum Grillen.
Ja, also zu den Uferlichtern durfte ich auf jeden Fall das Gegenteil erfahren. Da wurde ich ganz köstlich bekocht von Christian.
Was gab es denn?
Pizza.
Ja, super
gekocht. Aber ey, das war schon eine geile Pizza, die mit dem Steakfleisch drauf und Chris hat auch noch diesen Kuchen gemacht. War auch so eine räudige Geschichte, aber war alles super lecker. Und er hat sehr spontan und gut reagiert, wo es so drum ging, wo meine Frau und mein Sohn gesagt haben, ich mag das nicht. Perfekt.
Kenne ich ja von der Arbeit.
Ja, aber das ist so, da merkt man wirklich bei dir inzwischen so, dass du irgendwie schon so eine Grunderfahrung und da irgendwie auch sowas durchlebt hast, dass du so gut reagieren kannst und agieren kannst. Fand ich sehr gut.
Es kommt halt darauf an, was die Leute nicht essen. Ne? Also ich habe, mir schwillt ab und zu auch schon mal der Kamm, also dann kann ich mich auch nicht mehr zurückhalten, aber bei den ersten Gästen, da ist man doch auf jeden Fall noch ganz easy. Außerdem war das ja Freizeit.
Mach mal ein Beispiel, wann schwillte der Kamm?
Ah, hier in der Firma zum Beispiel Zwiebeln weglassen. So Salatsoßen oder sowas, das geht nicht, kann ich nicht.
Also das ist auch echt so.
Ich kann verstehen, wenn du Leute hast, wir haben Glutenunverträglichkeit, kann ich verstehen. Ich kann Fischallergiker verstehen. Vegetarier kann ich auch verstehen.
Also Allergien und sowas, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist halt so, da stellt sich keiner an, ne? Aber nur weil irgendwer irgendwas nicht mag und dann Zwiebeln, ey, ich meine, Zwiebeln, das ist auch so grundlegend für alles.
Ja, ich meine, natürlich sagen die auch, die kriegen halt Probleme mit dem Magen darüber, aber ich so, dann setzt es bei mir aus. Da kann ich ja einfach nicht mehr sagen, ja, okay. Also wenn es passt, nicht wirklich nur ein Gericht extra kochen muss für irgendwen. Das heißt, mein Gericht ist glutenfrei, vegetarisch. Und ohne Fisch, ist ja vegetarisch, dann kann ich auch mal eine Portion extra machen ohne Zwiebeln. Aber sobald ich irgendeine Komponente schon für irgendwen extra machen muss, dann gehen Zwiebeln einfach durch. Da habe ich einfach keine Lust mehr, noch einsichtiger zu sein. Und wir haben aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, sie essen keine Suppe. Die sagen nicht, ich esse nicht keine Kartoffelsuppe, weil ich keine Kartoffeln mag, sondern die sagen, ich esse keine Suppe, egal was das für eine Suppe ist. Und wir haben zwei Personen davon und die eine ist geheilt. Ich hab's so lange versucht, hab was gekocht, sie hat's probiert und bin ihr so lange auf den Sack gegangen, dass sie jetzt Suppe isst.
Ich weiß auch gar nicht, was man gegen Suppe haben kann.
Ich versteh's auch nicht.
Das ist ja ich meine, gerade bei diesem Wetter, wenn es so echt kalt wird, ne, das ist doch das Geilste, was man überhaupt essen kann. Suppe, Eintöpfe. Meine Frau hat letztens, also ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe zu Hause das Kochen an den Nagel gehängt. Hm. Ja, ich koche zu Hause eigentlich nicht mehr. Und meine Frau hat das jetzt übernommen. Ich mache jetzt im Übrigen dafür die Wäsche. Was auch ganz spannend ist, so Textilzeugs. Aber da kommen wir in einer anderen Sendung vielleicht mal drauf. Aber was ganz cool ist, meine Frau hat jetzt angefangen zu kochen und konnte das ja vorher auch schon. Nicht viel, weil sie es nie wirklich gemacht hat. Aber jetzt hat sie angefangen und kocht auch andere Sachen, die sie halt nicht sonst schon mal gemacht hat. Also früher hat sie halt Schnitzel gemacht, Linseneintopf, ach, was noch? Ja, Nudeln, Spaghetti Bolognese und solche Sachen halt. Fischstäbchen, was weiß ich nicht. Und jetzt fängt sie wirklich an, das Sachen selber zu kochen, weil ihr das zu langweilig wird, wenn es immer das Gleiche gibt. Letztens hat sie Lasagne selber gemacht, das fand ich sehr geil. Lasagne ist jetzt nicht schwer und auch nicht so arbeitsaufwendig, aber für jemanden, der sonst nicht wirklich kocht, ist Lasagne schon ein Arbeitsaufwand.
Klar, ja. Ne? Auf jeden Fall mehrere Arbeitsschritte. Es dauert eine Zeit, bis du alles fertig hast.
Ja. Und ich habe, als wir abgesprochen haben, dass wir unsere Aufgaben hier verändern, also dass ich die Wäsche mache und sie das Kochen übernimmt, habe ich ihr auch komplett gesagt, du, wie du das mit dem Essen machst, da halte ich mich raus, das ist deine Sache. Ich nehme es so, wie es kommt. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du das natürlich sagen. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, hier keine Tüte oder sonst irgendwas. Und ich muss sagen, Tüte und Dose findet hier relativ selten Einsatz.
Ja, super.
Das finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Und die Tage hat sie wieder ihren geilen Linseneintopf gemacht. Ne? Der ist ja immer super einfach. Also das ist eine Dose Linsen mit Suppengrün. Mhm. Also schon in der Dose fertig eingeweicht. Dann kommen Kartoffeln dazu, Möhren. Und früher hat sie immer nur Mettenten reingemacht. Ich habe sie jetzt dazu gebracht, dass sie dann für mich Kohlwurst mit reinmacht, weil ich finde Kohlwurst so viel geiler. Also sowas von viel, viel geiler. Und ein bisschen frische Petersilie und dann als Gewürz kommt nur Salz mit rein. Und das schmeckt so geil, gerade wenn es echt kalt draußen ist, wenn so Dreckswetter ist. Fantastisch.
Aber wie machst du das mit den Kartoffeln? Kochst du die separat und mischst sie dann unter oder kochst du die mit den Linsen nochmal?
Also ich koche das alles zusammen, muss ich sagen. Die Kartoffeln werden gewürfelt, die Möhren auch. Und die Linsen schmeiße ich damit drauf. Die Wurst mache ich ein bisschen später rein. Die soll ja nicht aufplatzen und auslaufen. Mhm. Und ich mache das bei der Wurst zum Beispiel sehr gerne, dass ich sie klein schneide. Einfach damit die ganzen Säfte und der Geschmack dann schön durcheinander geht.
Ja, aber ja. Der Chris hat ja jetzt aus einem bestimmten wegen einer bestimmten Sache bestimmt gefragt, oder?
Ich habe es nur mit den Garzeiten, dass du nicht die Linsen kaputt hast oder das
du, deswegen. Die gehen nicht kaputt. Die Kartoffeln brauchen ja auch gar nicht so lange, weil das halt Würfel sind. Mhm. Ne, also ich glaube, Viertelstunde ist das.
Okay. Ah, okay.
Da ist das durch. Und ich glaube, meine Frau kocht das erst und gibt nachher die Linsen dazu. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe da gar nicht, achte ich gar nicht so.
Mein Gedanke war jetzt, weil wenn man ja Linsen kocht und die sind roh und dann macht man schon Salz und so hinzu, dann bleiben die oft hart, ne? Und dann werden die ja ganz weich.
Aber
wenn du die aus der Dose hast, und das ist auf jeden Fall so. Und wenn du eben halt die aus der Dose nimmst und die sind schon vorgegart oder sowas, dann brauchst du es ja vielleicht nicht.
Nee, die sind ja komplett fertig,
ja, genau.
Aus der Dose. Ich glaube, die kannst du auch nachher reinmachen. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist die Suppe aus der Dose da mit rein. Mhm. Weil da ist halt der ganze Geschmack von den Linsen auch schon mit drin und auch die Nährstoffe. Die werden ja rausgelaugt in dem Wasser. Und warum sollte ich das wegtun?
Ja, das ist auch ein Fehler, was viele machen, wenn man so Kidneybohnen für einen Eintopf nimmt. Viele waschen die ja für einen Salat, was ja auch super ist, weil die Schneiden willst du ja nicht fressen.
Das ist echt ekelhaft, aber für einen Eintopf und so.
Genau, für einen Eintopf oder hier so Chili con Carne irgendwas, ne?
Ja,
wunderbar.
Muss man genauso Heißwürstchen, ja, Eurovision Song Contest. War ich bei Olli, wir haben das Finale zusammen geguckt, das ist immer ganz lustig. Und es gab Hotdogs. Und was macht der Arme? Er macht die Heißwürstchen in Leitungswasser heiß. Das schmeckt natürlich nachher nach nichts. Also auch Heißwürstchen immer in dem Würstchenwasser heiß machen.
Ich würde aber jetzt nicht unbedingt Würstchen im Wurstwasser kaufen. Ich hasse Würstchen in Wurstwasser.
Dann kannst du halt, ich sag mal, ein bisschen Salz einfach ans Wasser machen, ja? Oder, keine Ahnung, irgendwas muss ran, damit die nicht auslaugen.
Ja, genau, du musst so eine Art gesättigte Lösung haben, ne? Ja. Weil, so, damit die nichts abgehen. Am besten, man macht die Wurst in pürierter Wurst warm. Dann ist das alles so ausgewogen, ne?
Ich muss jetzt ein paar Sachen eingrätschen, weil Linsen mit Salz kochen macht die nicht hart. Das ist ein Mythos.
Die bleiben nicht, definitiv hart.
Das stimmt nicht. Die brauchen länger mit Salz, aber.
Ja.
Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich habe das jetzt aber schon ein paar Mal gelesen, dass es ein Mythos ist, dass man Linsen mit Salz kochen funktioniert nicht. Es funktioniert trotzdem.
Ja, vielleicht funktioniert es trotzdem nach 3 Stunden oder nach 2.
Nee, so schlimm soll das nicht sein.
Soll das nicht so sein oder hast du es erlebt, erfahren, erkocht?
Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ah, siehst du? Hobby-Koch, zack, da ist er aus dem Fenster gefallen.
Ich habe nämlich in meiner Kochlaufbahn es schmerzhaft erfahren müssen, dass es wirklich so ist. Also klar, sie werden irgendwann weich, aber es dauert nicht mal eben eine halbe Stunde oder 20 Minuten bei manchen Linsen, sondern eben halt dann 2 Stunden oder so.
Ich werde das ausprobieren. Also ich habe das jetzt schon so oft gelesen und ich weiß nicht, ob selbst der Herr Goethe das schon gesagt hatte, dass es ein Mythos ist.
Ja, wenn der Herr Goethe das sagt, dann die Medien das berichten.
Ich sag ja nur.
Ist ja auch egal. Im Grunde genommen, du merkst ja halt, kochst du nicht mit Salz und das hat wahrscheinlich seine Berechtigung. Vielleicht ist der Grund, warum das gesagt wird, falsch.
Ja, das veraltet. Das ist einfach früher mit Linsensorten auch, vielleicht hängt es auch von der Sorte ab früher.
Das kann auch sein, genau.
Vielleicht hat der Goethe ja auch Linsen aus der Dose gekocht und hat da keinen Unterschied festgestellt.
Auch aus der Dose nur eine halbe Stunde.
Ja, mit Salz.
Genau. Veraltet kann auch sein. Ich kann mir das gerade bei den Linsen nicht so ganz vorstellen, aber prinzipiell ist das natürlich auch ein Punkt.
Ja. Und was ich noch sagen wollte zu den Kidneybohnen, wo ihr sagt, gerade den Schleim. Also ich mache selbst, ich gebe das Zeug in ein Sieb für einen Salat und lasse abtropfen, gib's aber dann trotzdem so in den Salat rein, weil ich finde, abgewaschene Kidneybohnen schmecken scheiße. Da musst du sie nicht reintun.
Hast du gerade ein unappetitliches Wort in der Sendung benutzt?
Kidneybohnen?
Nee, scheiße.
Du hast scheiße gesagt.
Also Kidneybohnen finde ich geil. Ja. Ich finde diesen Schmock ist da drumherum, der schmeckt ja gut, den benutzt er, wie gesagt, im Eintopf oder so, aber das ist halt...
Ja, aber wenn du sie gut abtropfen lässt, heißt ja nicht, dass... Nur sobald du sie abwägst, finde ich...
Nee, das ist richtig, da hast du recht. Also abwaschen ist nicht unbedingt Pflicht, aber die Schmocke muss weg.
Ja,
in Sieben... Das sieht sonst aus, als ob der Koch auf einen Salat genießt hätte.
Ja, wenn du es aber 5 bis 10 Minuten einfach im Sieb stehen lässt und dann nimmst, dann ist eigentlich das Widerliche weg, aber sie haben trotzdem... Irgendwie ein anderes Aroma.
Ja, das glaube ich dir. Da gebe ich, doch.
Finde ich besser.
Ja. Hast du auch gelesen, ne?
Nein, das habe ich ausprobiert. Ich habe das hier jahrelang in der Agentur gemacht und immer abgewaschen. Und dann habe ich halt mal aus einer Dose einfach eine pur probiert. Also, warum schmeckt denn das so viel anders? Warum schmeckt das so viel besser? Und seitdem ist die Ansage nicht mehr abwaschen, einfach nur abtropfen lassen.
So, die Küchenfunkheit hat festgelegt, abwaschen nein, abtropfen ja.
Genau. Abschütteln, ne?
Ja, genau. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen.
So ist es, ja.
Sag mal, Christian, wie ist das bei dir mit Pilzen?
Pilze? Also jetzt Schimmelpilze in der Küche?
Nee, waschen oder putzen?
Putzen. Ich putze Pilze, ich wasche keine Pilze.
Pfifferlinge auch?
Pfifferlinge sind die einzigen, die ich kurz in ein Wassermehlbad schleudere und dann direkt verarbeite.
In ein Wassermehlbad?
Ja.
Warum das?
Weil das Mehl, wenn das im Wasser aufgelöst ist, so einen kleinen, wie Schmirgelpapier fungiert. Das heißt, du hast dann, du packst Mehl in Wasser, rührst das mit der Hand durch, kippst dann die Pilze dazu, gehst dann durch, holst die dann direkt aus dem Wasser, in ein Sieb rein und dann direkt in die Pfanne.
Okay. Und die sind dann sauberer, meinst du?
Ich finde, also die sind sehr viel sauberer, weil je nachdem kannst du oben Blätter oder sowas oben noch abschöpfen, dass wenn du dann alles rausholst, nicht die Blätter auch noch mit aufnimmst, mit einer Schaumkelle gerade wegnehmen, ist für mich die beste Lösung dabei. Ich habe auch nichts gegen ein bisschen Dreck im Pilz.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Also lieber ein bisschen Dreck als nachher so Schlodderpilze.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und entschuldige.
Und Champignons?
Also Champignons mache ich. Ich habe meistens gehe ich mit dem dicken Ballen am Daumen einfach so über den Kopf drüber und den Stumpf mache ich ein bisschen mit dem Messer und das war's dann. Vielleicht noch so ein kleines Pilzbürstchen, aber das in der Agentur habe ich zum Beispiel gar keinen, also Scheiß drauf.
Also benutzt du eigentlich nie ein Pilzbürstchen, sondern hast es jetzt nur aufgezählt, weil es das gibt?
Ich benutze zu Hause schon mal welche, wenn ich die braunen Champignons sind übelst dreckig. Da gehe ich ab und zu schon mal drüber, weil ich kann da mit der Hand drüber streichen, so viel ich will. Ich habe dann so viel Dreck auf der Hand, dass ich es dann auch nicht mehr sauber kriege. Also ab und zu mal.
Du weißt aber schon, dass das Braune an den Champignons dranbleiben muss.
Ja, das ist aber dann schwarze Erde.
Ja, und das finde ich bei Champignons halt so schön, ne? Das ist kein Sand oder sowas, das ist halt wirklich so humusartige Erde. Und die, finde ich, kann man ganz einfach einmal so ein bisschen mit dem Messer vielleicht abkratzen.
Ja.
Wenn überhaupt. Also gerade die Zuchtchampignons, die sind schon so sauber.
Ja. Also die Weißen sind auch immer so sauber, dass ich es nicht machen muss. Aber bei den Braunen ist schon übel ab und zu.
Allerdings ist ein Märchen, muss ich dazu sagen, wenn man sie im Wasser wäscht, dass sie sich vollsaugen mit Wasser. Maximal 3% können die überhaupt aufsaugen. Also, dass sie ein Schwamm sind, ne? So wie ein Schwamm dann das Wasser aufsaugen, das stimmt nicht.
Machen wir heute eine Wissenschaftssendung?
Nein.
Nee, aber wir geben uns Mühe.
Wie kommst du denn darauf, dass sie maximal 3% Wasser aufsaugen können? Hast du das bei diesem super tollen Lebensmittelprofessorforscher, der auch sagt, Spaghetti muss man nicht kochen, gesehen?
Nee, hier, der eine, der gesagt hat, man kann ruhig Salz in Linsen geben, der war das, glaube ich. Der hat das gesagt.
Der Gute?
Nein. Habe ich mal so irgendwo gelesen, wo ich auch mal so mir Gedanken um Pilze und wie macht man die sauber.
Also meine Küchenpraxis sagt mir, Pilze gewaschen sind halt scheiße.
Ja. Also ich glaube auch, es schmecken einfach scheiße. Da ist irgendwie, weiß nicht, ob da allein das Wasser, was außen drauf hängt, mit in die Pfanne, dann suppt, kriegst du die nicht sauber gebraten.
Sieht auch nicht mehr so schön aus dann einfach.
Ja. Nee, genau. Und deshalb diesen ganzen Heckmeck, ja, nee, kann man waschen, weil ist bla bla bla. Meine Meinung, die Praxis bei mir hat gezeigt, trocken, schön braten, nach und nach im Braten so ein ganz bisschen Wasser mit dran, einfach, dass sie nochmal saftiger werden, aber nicht in Waschwasser irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Dünsten.
Ja.
Gedünstete Pilze.
Oh. Ich glaube auch eher, dass das Problem nachher in der Pfanne passiert, weil wenn du trockene Pilze in eine heiße Pfanne gibst, die kriegen Farbe, die kriegen Aroma, die kriegen dunkle Stellen, das ist schon angenehmer und dann gebe ich, wenn die halt ein bisschen Farbe haben, dann Salz dazu, weil dann läuft das Wasser leicht raus und darin dampfen die dann gar, dann gebe ich noch nicht mal unbedingt Wasser hinzu.
Was noch besser ist, weniger Pilze nehmen mittlere Hitze.
Ja.
Nicht zu heiß. Also ich kenne das selber Problem, weil es dauert einfach ewig. Ballert man die Pfanne heiß, ne, macht die Pfanne halb voll, so dass das Hitze-Mengen-Verhältnis gut stimmt. Geiler ist aber eigentlich so mittlere Hitze, ne? Also sagen wir mal auf dem Herd, so wäre es dann die 7/10, ne? Und ein bisschen weniger in die Pfanne geben.
Okay. Da muss ich dir widersprechen. Weil wie immer.
Dafür sind wir doch hier.
Ja, genau. Wie immer kommt es darauf an. Ich habe nämlich eine Zeit lang mal beim Spanier gearbeitet und da haben wir dann ja so Tapas gemacht. Und eine meiner Lieblingstapas, also die ich immer sehr gerne auch gemacht habe, weil ich die einfach total geil finde. Du nimmst relativ große Champignons. Ja, sagen wir mal die normal großen Champignons, ja. Jetzt keine kleinen, die wären dafür nicht so geeignet. Viertelst die einfach. Und ich habe da halt immer mit Wok gearbeitet, weil ich es halt alles sehr schnell und frisch und knackig zubereitet habe. Und da kommt Öl rein. Und da kommen die Champignons rein, und zwar bei richtig großer Hitze, so heiß wie es geht. Grobes Salz habe ich da immer verwendet, weil ich die Textur einfach total geil finde. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Gerade auch so bei Steaks, ne? Du hast mal viel Salz, dann hast du mal eine Stelle, da ist kaum Salz, dann hast du mal wieder ein Salzkorn und bla und blub. Und ganz wichtig bei dem Gericht Kurkuma. Ja, kommt dann auch noch drauf. Und die werden nur ganz kurz, ganz knallig heiß gebraten. Das Geile ist nämlich, die werden dann nicht labberig oder sowas, sondern die bleiben richtig schön fest, sind außen gegart und innen drinne ist der ganze Saft. Da ist nämlich nichts rausgekommen. Mhm. Und dann mit dem erdigen Kurkuma und dem groben Salz, das ist richtig geil. Also die werden so kurz gebraten, ich würde mal sagen, höchstens eine halbe Minute, damit man mal eine Vorstellung oder damit ihr mal eine Vorstellung kriegt, was ich da jetzt mit kurz meine. Und es ist wirklich geil. Aber es ist halt ein Effekt, den willst du vielleicht bei einem Steak nicht haben. Ja, wenn ich Champignons oder Pfifferlinge zu einem Steak mache, dann mache ich das vielleicht eher so, wie Martin das gesagt hat. Das
kann gut sein, ja.
Genau, also je nachdem, was man haben möchte.
Ja. Halten wir genau. Es
in unserer Wissenschaftssendung.
Es gibt da nicht immer den einen Weg, der für alles perfekt ist, ne? Das ist ja das Schöne, du kannst halt auch an solchen Stellschrauben mal schauen. Wenn der eine sagt, nee, musst du niedrige Temperaturen ganz langsam, da kann es dann auch richtig sein, wenn du es richtig heiß und ganz kurz machst, aber hast halt einen anderen Effekt. Mhm. Steaks braten zum Beispiel, ja, gibt es ja auch zwei von mir favorisierte Methoden, wobei die eine bei mir in der Küche zu Hause selten Anwendung findet, weil dann die Küche immer so verqualmt ist. Die eine ist halt Steak anbraten, drehen, Deckel drauf und von der Flamme runternehmen und dann langsam gar ziehen lassen. Und die andere ist halt bei Höllenhitze alle 10 bis 15 Sekunden drehen und dann ist das Fleisch halt auch geil.
Mhm, sind aber halt es so brennt halt ordentlich, ne? Es raucht.
Ja, ja, das ist ja das Problem. Ja. Aber die Textur vom Fleisch ist halt auch eine andere und es ist halt ein geiles, saftiges Fleisch, aber außen ist es richtig, kriegt das eine schöne Kruste, verbrennt aber auch nicht. Mhm. Ja? Gerade Minutensteaks, das ist geil, die auf diese Methode zu machen, also auf diese Art zu machen, weil die dann nicht trocken werden. Ansonsten, wenn du Minutensteaks zum Beispiel langsam machst, die neigen natürlich total dazu, trocken zu werden, weil sie halt dünn sind und kein Fett mitbringen.
Mhm. Ja.
So, mein Monolog wäre beendet.
Ja, Prost. 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 Habt ihr ein Bier dabei oder trinkt ihr was anderes?
Ja, mein Kaffee ist auch schon alle.
Ich hab Wasser. Ich bin von einem Termin in den nächsten gehetzt und hab nicht mal mehr ein Bier hier gehabt. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auf Wasser verbissen. Ich hab auch, mein Abendessen war auch kümmerlich zwischen zwei Terminen. Ein schönes
Kümmerling?
Kümmerlich. Kümmerlich. Ich habe mir beim Metzger eine Frikadelle geholt und ich bin immer wieder, also ich habe jetzt ewig keine Frikadellen mehr beim Metzger gegessen und mittlerweile habe ich echt einen Jeeper auf Frikadellen vom Metzger. Ich frage mich, was der da macht. Selbst wenn er die in die Mikrowelle nochmal aufwärmt, die sind so saftig. Ich weiß nicht, ob der einfach einen höheren Fettanteil verarbeitet. Ich frage mich, warum sind diese Frikadellen so geil?
Weil der einen Kutter hat, Eis und Salz.
Ja? Und eine Handvoll Fondor.
Ja. Wahrscheinlich, aber ich frage mich halt, wo diese Saftigkeit. Meint ihr, das macht der mit dem Kutter?
Ja, guck mal, im Kutter musst du ja Eis hinzugeben, damit das Fleisch, das du kutterst, nicht gart.
Ja. Ne? Ist so, im Grunde ja so eine Schale mit Messern drin, die dann klein schneidet und das geht dann so heftig bis zu Brät. Oder du hast halt vorher auf, dass es eher Richtung Hackfleisch geht, oder?
Richtig.
Ja.
Und da gibst du halt Eis hinzu, damit das Fleisch nicht gart. Und gibst halt Salz, kannst du auch hinzugeben. Und dann bindet das Fleisch auch das Eis. Ich weiß jetzt nicht, ob komplett, aber so kriegst du natürlich auch schon eine Saftigkeit mit rein.
Mhm. Also ich habe einfach, ich weiß nicht, ob auch Fett oder ich habe echt keine Ahnung. Also ich fand's
du, oder er brät sie einfach nur außen kurz an, ja, schön, dass sie knusprig werden, und schiebt sie dann bei einer milden Hitze im Kombidämpfer, dass sie durchgaren.
Ja, das kann auch sowas sein, ja.
Dann behalten die ja auch viel Saft und du kannst halt als Koch ja auch, ich mache das zu Hause auch ganz gerne, wenn ich mehrere Frikadellen mache, ich brate sie in der Pfanne kurz an und schieb sie dann in den Ofen, weil dann brauche ich da nicht mehr drauf aufpassen und weiß, die sind durch.
Ja, aber es sind halt so mache ich es eigentlich auch zu Hause, aber ich glaube, Kombidämpfer hat auch noch was mit Luftfeuchtigkeit zu tun, oder? Ist das nur ein Backofen?
Du kannst da auch mit Wasserdampf arbeiten, musst du aber nicht. Du kannst auch als ganz normalen Backofen benutzen.
Ist da nicht immer noch irgendwie Wasserdampf mit dabei?
Nein.
Okay.
Sonst könntest du ja zum Beispiel solche Sachen wie einen Teig schlecht drin machen. Ja, ein Blätterteig, wo immer Wasser dann vorbei ist. Ich weiß nicht, ob der so rösch werden würde.
Ja, vielleicht nicht dauernd, aber gerade bei so einer Frikadelle zum Garen vielleicht, damit es schneller geht oder besser geht oder es saftiger bleibt, ne?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das mit Wasserdampf zu tun hat. Und wie gesagt, du kannst einen Kombidämpfer auch komplett ohne Wasserdampf machen.
Okay.
So sieht's aus.
Da seid ihr die Profis.
Ja, was zum Beispiel im Kombidämpfer auch geht, den heizt du hoch auf 250 Grad und schiebst auf Blechen rohes Schweinefilet oder rohes Fleisch, was du ein bisschen eingeölt hast, also ganz dünn, das reicht ja, und dann brätst du es da drin.
Okay, dann muss es aber richtig schnell gehen, oder?
Wieso?
Oder du hast richtig viel, was du dann garst. Normalerweise würdest du das ja schon in der Pfanne oder auf dem...
Ja, ich rede jetzt erstmal nur von der technischen Möglichkeit. Ja.
Es ist auch nicht so schön wie aus der Pfanne.
Ja. Nee, aber ich sag mal, wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist und du hast irgendwie ein Catering oder sowas und machst das Fleisch vielleicht sowieso nach einer Soße, ist das eine geile Möglichkeit, um viel gleichzeitig gleichmäßig zu garen. Und wenn es eh in der Soße ist, dann ist es auch nicht ganz so wichtig, wie es aussieht. Ja? Ja. Lecker ist es trotzdem.
Ja.
Aber eigentlich meinte ich das nur wegen der Geschichte mit dem Wasser.
Mhm. Tja. Ich habe am Wochenende auch Frikadellchen gemacht. Und ich hatte eigentlich das ganze Menü schon stehen. Es soll eigentlich auch nur Fisch geben. Und dann schlendere ich bei uns durch die Stadt und habe dann gesehen, wir haben einen neuen türkischen Supermarkt, der gerade an dem Tag aufgemacht hatte. Ich habe das nur gesehen, weil draußen so eine immense Masse an Gemüse stand und bin da mal reingegangen. Stehe in der Tür, krieg direkt einen Baklava in die Hände gedrückt. Und
da hatten sie dich schon als Stammkunden dann, ne?
Gewonnen. Dann kriege ich noch einen Tee in die Hand gedrückt, gucke den einen Gang entlang und sehe dann einen Metzger, einen türkischen Metzger, geil, der dann hinten seine Auslage hatte. Ich schnurstracks dahin gelaufen, Lamm und Hähnchen und Rind, alles liegt voll. Und ich so, scheiße. Also gerade so Lamm, wie bei uns Lammschulter, Lammrippchen, Lammkeulen. Der hatte da alles frisch liegen, was du sonst woanders immer 3 Tage mindestens vorher bestellen musst. Und dann habe ich einfach, weil ich nur noch kleine Möglichkeiten hatte, mir einfach so eine Lammschulter wolfen lassen. Hab mir die mitgeben lassen. Der hat mir den Knochen daraus gesäbelt, hat mir den auch noch mitgegeben. Und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt irgendwas draus machen. Und was ich dann noch mitgenommen habe, war Granatapfelsirup.
Du Arsch.
Ja, das war Granatapfelsirup im deutschen Supermarkt zu kaufen, ist eigentlich, der ist scheiße. Was die da haben, ist so eine ganz, ganz zähflüssige, also Teerschlotze hoch 3, also richtig zähflüssig. Und dann dieser Granatapfel, süß und unheimlich sauer zugleich.
Beim Türken meinst du jetzt?
Genau. Also da hingehen und dann habe ich einen Fond gekocht aus den Knochen, die ich mitgenommen habe, habe dann den Fond rausgekippt, habe dann diesen Granatapfelsirup in den Topf gegeben, das hat riesig geschäumt, dann den Fond wieder draufgekippt und das einreduziert und das als Soße zu den Frikadellchen, so ganz kleine Frikadellchen und dann ein bisschen griechischen Joghurt da drauf und dann Granatapfelkerne drüber gehauen, das war so geil.
Ja.
Also und ich wollte diesen Gang überhaupt nicht machen, weil ich, wie gesagt, eigentlich alles schon eingekauft hatte, aber ich bin jetzt so froh, dass ich einen türkischen Metzger in der Stadt habe. Geil.
Aber wenn ich mir so die Portionsgröße von der Frikadelle anschaue, hast du einiges rausbekommen, wa?
Nee, wir haben zu viert, jeder hat 2 bis 3 Stück gegessen und am nächsten Tag habe ich dann die Reste gegessen und da bin ich hingegangen und habe die Frikadellen in die Pfanne geschmissen und habe dann den Rest Soße draufgehauen und das dann zusammen angebraten. Dadurch gab es dann so einen Film um diese Frikadelle. Geil.
Türkisch Köttbühler, ja?
Genau. Genau.
Sehr schön.
Das war genau das, ja. Also, hammermäßig. Also ich bin so froh, dass das war 2 Orte weiter, war der bisher immer schon. Ich hätte nur hinfahren müssen, aber das ist halt echt schwierig gewesen, da hinzumarschieren, Auto zu holen und dann. Und jetzt ist er direkt vor der Haustür. Saugeil.
Cool. Bereichert ja einen auch so ein bisschen im Alltag.
Ja.
Wenn man eben mal darüber kann und da was holen kann.
Ja.
Hackfleisch wäre langweilig, ne?
Bitte?
Da sagt noch einer, Hackfleisch wäre langweilig.
Ja. Also auch wenn es nochmal so Lammkeulen oder irgendwas zum Schmoren, ich muss da unbedingt nochmal hingehen. Ich weiß auch nicht, ob man Lammrippchen wie Spare Ribs machen kann. Oder ob das zu wenig drauf ist.
Rein theoretisch müsste das gehen.
Wir müssen doch gucken, wie fettig die sind. Ne? Also müsste schon noch ein bisschen was dran sein.
Kannst ja beim nächsten Hörer angrillen ausprobieren.
Genau.
Ich glaube, die würde ich schmoren wollen.
Ja, irgendwas muss ich dann auch noch ausprobieren.
Übrigens hast du, glaube ich, vergessen, in der vorletzten Folge zu erwähnen, dass du auch so richtig geile Wachtelschenkel da mitgebracht hast.
Ich glaube, wir haben noch gar nicht über das Angrillen gesprochen, ne?
Du hast es kurz angeschnitten.
Ja, erzähl doch mal. Ich wollte ja eigentlich auch kommen, aber ich hatte an dem Tag so Kopfschmerzen und dann war es schon so spät, dass ich dachte, nee, also wenn ich jetzt zu spät komme und dann mit Kopfschmerzen, das bringt's ja alles nicht.
Wenn ich dann noch den Parkplatz suchen.
Ja, also das ist ja...
Und dann noch so richtig nass werden, so wie wir das geworden
sind. Oh ja. Wir sind richtig... Ja, nee, also obwohl wir dank so eines Caterers noch ordentlich Zelt hatten. So
zum Glück, sonst wären wir richtig baden gegangen. Drei Pavillons hatten wir zum Glück da. Das war sehr gemütlich.
Ja. Eng und gemütlich.
Ja. Und wir waren, wie viele Leute waren wir? 35 Leute?
Also so roundabout mit allen drum dran, 35.
Schick! Also,
ja.
Das war aber auch das Meetup Nummer 8, Nummer 9.
Boah, ich glaube Nummer 9 oder Nummer 8. Ich hab's jetzt nicht im Kopf.
Genau, also wir haben uns da im Küchenfunk an das Angrillen-Meetup von Martin. Wir haben das in einem Event gemacht und waren auch ein paar Hörer da. Ja, und wir haben echt, ich habe ein bisschen was von Napoleon mitgebracht, wo ich gedacht habe,
ein bisschen.
Bisschen was. Hallo?
Ja, ein bisschen ist gut.
Ja, ordentlich. Du erzählst immer davon und die Leute können es ja nicht probieren vom Erzählen. Deswegen habe ich gedacht, nimmst du ordentlich mit und ist sehr gut angekommen.
Ja, was gab's denn?
Oh, du bist ja aber auch anstrengend hier.
Nee, neugierig und leicht appetitiös.
Fangen wir bitte mit der Wurst an.
Welcher?
Ja, das war eine Gelbwurst, heißt das, ne?
Genau, also eine Fleischwurst. Die habe ich mitgebracht, weil ich davon jetzt schon erzählt habe. Die ist ohne Nitritpökelsalz und die ist halt grau. Und die ist ja erstmal so als Fleischwurst, die sonst immer rosa in den Auslagen liegt, ein bisschen abschreckend, aber die war ratzfatz alle.
Die wird grau, weil Nitritpökelsalz nicht drin ist, ne?
Genau, ja. Und ist halt ein farbliches Ding und die hat halt trotzdem unheimliche Würze gehabt. Und in Bayern heißt die Gelbwurst, ich habe mich ständig gefragt, warum, weil die dort in gelben Plastikdärmen verkauft wird und nicht in den roten.
Mhm.
Also das war mir vorher auch nicht bewusst, weil ich hatte dieses graue Ding, wo kommt da gelb her?
Mhm.
Aber
die hast du gegrillt oder was?
Nee, die habe ich einfach so zum Probieren als pure Fleischwurst, so zum Snacken, bevor die Grills heiß waren.
Genau, in der Wartezeit quasi zum Überbrücken.
Und dann war das ein deutsch-türkisches Joint Venture. Wir sind vorher beim Niemet vorbeigefahren. Ich habe Fladenbrote geholt.
Oh, du Arsch.
Und habe
es nicht.
Und habe da dann selbstgemachten Schmalz von Napoleon drauf geschmiert.
Geil.
Mit schönen Grieben drin.
Geil.
Ah, mega, mega gut.
Scheiß auf Kopfschmerz. Nächstes Mal komme ich, ey.
Ja.
Ah, ey, was du alles verpasst hast. Das war, also ich glaube, so, obwohl es das war das beschissenste Wetter ever bei einem Meetup, aber die Auswahl und die Variation
der Speisen. Also wegen dem Wetter wäre ich ja jetzt nicht extra hingekommen. Das wäre ja egal, ob das Wetter scheiße ist oder nicht.
Es war einfach unfassbar diesmal, wirklich. Also richtig, also die Leute haben auf die Kacke gehauen.
Ja, wir hatten einen, der hat einen Wok dabei gehabt. Der hat dann da Nudeln gewokt auf dem Grill. Wir hatten einen, der hatte Muscheln.
Genau, es gab Muscheln. Dann einer hat Involtini in so Zederholzplanken, die eingerollt waren, gemacht. Mhm. Es gab Pulled Pork.
Ich glaube, das, was in Zedernholz eingebaut war, ein Hähnchenbrustfilet, das mit Pulled Pork gefüllt war.
Genau, das auch. Ja, das kam noch hinzu, ja. Oh, die waren heftig. Aber das Pulled Pork war auch schon nicht schlecht. Es gab Whiskey Beans.
Stimmt, die habe ich mitgebracht.
Kann ich übrigens wieder mal schön spoilern. Whiskey Beans gibt's nächste Woche als Burger der Woche.
Ja. Was sind denn Whiskey Beans?
Also bei mir war es so, ich habe die Kökschen, die habt ihr ja, glaube ich, beide schon gekriegt. Also das Böhnchen, was bei uns aus der Region kommt, habe ich gekocht und habe dann gedacht, der Martin hatte beim du hast auch mal Whiskey-Bohnen gemacht. Also einfach im Grunde Bohnen in Tomatensauce mit ordentlich Whiskey drin.
Ah, okay.
So im Grunde über den Daumen. Und ich habe halt die Bohnen mit Bacon gemacht. Und bei Martins Bohnen war mir halt irgendwie der, man hat Whisky und Alkohol geschmeckt, aber ich habe gedacht, das muss jetzt mal Agro. Also ich habe Agro-Whisky-Beans gemacht, weil ich habe einen Cole Ila genommen, also einen Whisky mit exorbitanter Rauchnote. Und den habe ich da reingehauen. Und dadurch hattest du halt richtig üblen Torfrauch im Mund. War halt was anderes. Und
was eine nette Umschreibung führt hat, war wohl nichts.
Nee.
Es war mal was anderes.
Ey, es war zu dem Wetter genau perfekt.
Ja, dann sag nicht, es war mal was anderes. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was man mal sagen kann zu essen. Ja, ist halt mal was anderes.
Ich finde, es war halt überspitzt. Es war halt
zu viel.
Dem einen oder anderen wäre es zu viel geworden. Es spielte sich in den Bereichen ab, wo sich Spreu vom Weizen trennt, wo es sagt, das ist mir zu viel.
Ja.
Und das, genau das hat mir daran gut gefallen.
Ah, okay. Was ich ja an so Bohnen in Tomatensoße geil finde, die sind super zum indirekt Grillen, ne? Du packst sie halt unter das Fleisch, was nicht direkt über der Glut ist, und dann tropft schön das Fett da so rein, gerade Rippchen.
Mm. Ja, das geht bestimmt gut.
Ja, das ist klasse.
Mein persönliches Highlight von Christian, er hat ja mega viele Sachen aufgefahren, waren eigentlich aber dann die Wachtel.
Wachtelbeinchen.
Beinchen, ja. Oh.
Das war ein
absoluter Traum.
Freundin hatte die noch im Tiefkühler, die Beinchen. Das waren wirklich ganze, sahen aus wie Froschschenkel fast. Also wirklich so ganz kleine Dinger. Und ich habe die mit einer Marinade aus Orange und also Orangenzesten, Orangensaft und ich glaube, da war Ahornsirup noch mit drin.
Und Chili? Hast du Chili?
Knoblauch war mit drin. Und die haben da einen Tag lang drin gebadet und kamen dann auf den Grill. Aber das war en point. Ne? War auf dem Punkt. Zart.
Hätte ich niemals geordert oder bestellt irgendwo oder so. Oder so ein, ich hätte mich nicht gedacht, dass mich so ein Gericht so anmacht, aber Hammer. Ich habe immer so einen Liebling bei jedem Meetup und das war auf jeden Fall so mein Highlight.
Dankeschön.
Absolut.
Das war das erste Mal, dass ich die gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, die musst du geil marinieren, mitbringen und es hat zum Glück geklappt.
Ja, aber so entstehen ja auch mal Gerichte, ne?
Ja.
Ja, genau. Einfach mal machen.
Wie mein grandioses Dessert.
Ja, wenn das mal so berühmt wäre, wie dieser scheiß Brioche-Nutella-Ding, was im Moment überall durch die Kanäle fliegt. Habt ihr es beide schon gesehen?
Nee, nein. Was denn?
Hast du auch noch nicht gesehen, Martin?
Brioche-Nutella, ne?
Das ist diese Nummer, wo einer diese runden Brioche-Dinger, Fladen ausrollt und macht da Nutella drauf. Nächste Lage, so tellergroße Platte Teig, da kommt da wieder Nutella drauf. Dann wieder so ein Teig, wie Pizza, so, aber dünner, ausgerollt. Kommt da wieder Nutella drauf, dann ein Deckel drauf und dann faltet der das. Also er schneidet das ein und dann wird das gedreht und dann wird es gebacken und du hast dann halt so ein Nutella-Brioche aus dem Backofen. Das im Moment überall, siehst du, ich glaube, das hat 40 Millionen Aufrufe auf Facebook.
Facebook, ja, das ist ja relevant.
Ja, 40 Millionen Aufrufe und dann auch Leute, die machen Fotos davon und das ist nachgemacht haben.
Ja, das ist halt eine Werbekampagne irgendwie wahrscheinlich, ne?
Für Nutella.
Das ja, natürlich.
Könnte gut sein.
Ich bin ja einem anderen Trend selbst auf die Spur gekommen und abhängig geworden, der aber nichts mit Kochen zu tun. Also mal gar nichts mit Kochen. Wobei, ist vielleicht gar nicht mal so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute vielleicht einen Trend setzen in Richtung, dass das auch zum Kochen gehören könnte. Mhm. Häkeln und stricken. Total geil. Ich habe jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, habe ich live meine erste Handytasche gehäkelt. Was sehr cool ist, weil das ist jetzt genau so. Na gut, das ist nicht genau so, wie ich es haben wollte, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und das Ding hat mich, keine Ahnung, 30 Cent gekostet. So, und was macht man mit so Strick- und Häkelzeugs?
Verkaufen?
Nee, nicht verkaufen. Ich meine, warum macht man das?
Beschäftigung?
Weil es warm hält. Spannung?
Ach so.
Ja, Entspannung, und das gebe ich, das, also ich mache es hauptsächlich deshalb. Ich mache dann zwar immer irgendwie praktische Sachen, versuche ich, dass ich da auch was von habe, aber hauptsächlich ist das echt so Entspannungszeugs. Aber das Coole ist, das Zeug hält ja nachher warm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da ein Crossover-Ding rausmacht. Und zwar einen neuen Topflappen häkelt, den man nicht nimmt, um den heißen Topf anzupacken, sondern den man über den Topf ihm überzieht, damit der Topf länger warm bleibt.
Aha.
Ja. Und dann mehr zu dem bei Henriette Davides, ich glaube, bei der war das Volkskochbuch oder wie das heißt. Ich müsste es mal raussuchen. Einfach mal eingeben, gibt's bei Amazon, gibt's das, glaube ich, kostenlos, und bei iTunes gibt's das auch kostenlos. Da wird eine Kochkiste beschrieben, wo du halt so Sachen nachher ziehen lässt, ja, anstatt sie die ganze Zeit auf dem Feuer zu haben. Könnte man super für Fleisch machen.
Okay.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, du machst so dein Stück Braten oder so, nimmst das dann vom Herd, lässt es in dem Topf. Das mit dem Häkeln ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, aber wer das macht, kann dem Topf dann ja noch einen Überzieher machen, dass er noch länger warm bleibt oder besser die Wärme hält. Und dann lässt das über Nacht stehen. Und das Fleisch zieht so bei dieser ganz leicht abfallenden Hitze richtig schön durch. Ich glaube, das ist eine geile Geschichte.
Mhm. Der gehäkelte Überzieher zum Warmhalten.
Ja, oder gestrickt, je nachdem, was dir mehr liegt. Ich muss ja sagen, ich mache es beides gerne im Wechsel, weil es doch schon unterschiedlich ist. Und manchmal denkst du so, oh, jetzt habe ich aber echt genug gestrickt, jetzt will ich mal wieder was häkeln.
Ja, also jetzt, wo die Häkel-Oma tot ist.
Die ist tot?
Oma,
ja.
Die ist tot.
Gott, ich habe ja
Schweinchen.
Ich hab ja echt viel verpasst, wa?
Ja. So Schweinchen könntest du mal... irgendwas in der Art. Finde ich cool.
Ja.
Maskottchen für den Küchenfunk. Häkeln.
Mal schauen.
Das müsste irgendwie so wie ein biertrinkender Bürger aussehen oder sowas.
Ein Biertrinkender, ja, okay.
Ein Kochmützchen.
Weiß ich nicht.
Nur für den Einsatz in der Küche.
Alter.
Häkelkochmützen.
Häkelkochmützen aus der Kochbox. Schöner Sendungstitel. Ja. Häkelfritten. So.
Häkelfritten, ja.
Ja. Ich habe ja auch eine Küche gebaut. In letzter Zeit.
Eine zum Kochen.
Eine Spielzeugküche.
Mhm.
Für meinen Sohn. Hat er zu Weihnachten gekriegt. Hat ja mit dem Thema Kochen zu tun. Weil jetzt wird's nämlich interessant. Wenn du eine Küche irgendwie abstrahieren willst, also ich wollte ja keinen Nachbau einer echten Küche machen, sondern eine Spielküche bauen, ja? Was muss da rein, damit das Kind versteht, dass das eine Küche sein soll?
Ein Herd.
Mhm.
Ein Backofen.
Mhm.
Und ein Waschbecken.
Okay, Waschbecken habe ich jetzt nicht.
Oh.
Das ist aber konstruktionstechnisch. Ich wollte, dass das Ding möglichst stabil ist, und das hätte ich nicht so stabil hinbekommen und auch nicht so genau. Egal. Mein Augenmerk liegt auf dem Herd. Wie sieht denn ein Herd aus? Wie symbolisiere ich ein Herd für ein Kind?
4 Platten und 4 Knöpfe.
Nein. Genau das nicht. Das wollte ich nämlich auch machen. Also nur 2 Platten, weil das reicht. Aber dann fiel mir ein, mein Sohn kennt diese Platten überhaupt nicht, der kennt nur ein Induktionsfeld.
Ja, klar.
Ne? Typisch hätte ich auch erst, ich wollte runde Holzscheiben ausschneiden, die schwarz anmalen und dann oben drauf pappen, als diese Edelstahl- oder als diese Metallkochfelder. Aber wo findest du die denn noch?
Hat keiner mehr zu Hause, oder?
Nee, eigentlich also, nicht.
Ein Kind verbindet damit jetzt auf keinen Fall
Kochen. Das ist so wie mit der Diskette, das Speichern-Symbol. Ne? Mhm. Diskette? Das ist doch das Speichern-Symbol. Ja, wie sich die Zeiten ändern.
Ja, und da wird es ja schon richtig schwierig, das dann irgendwie schön so zu machen, dass es auch dann auch Spaß macht, weil so ein Touchfeld kann man ja nicht groß basteln. Ne?
Doch, ich habe es drauf gemalt. Und das Coolste war, als mein Sohn 3,5 Jahre dann davor stand, auf das Plus und auf das Minus drückte und düt, 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 düt machte.
Ja? Also Kinder in dem Alter, die sind so grandios.
Ja. Und ich muss sagen, ich habe natürlich 3 Drehknöpfe mit dran gemacht. Einen für den Ofen und 2 einfach, damit er auch was zum Drehen hat. Mhm. Ja, weil wir das ja auch noch, zum Beispiel bei den Großeltern, die haben Ceranfeld, da sind halt auch Drehknöpfe dran. Gut, muss ja nicht unbedingt Induktion sein, was da ist. Es geht ja auch darum, dass er ein bisschen spielen soll. Der Ofen geht auch nicht wie ein Ofen so klappentechnisch auf, sondern türtechnisch habe ich auch gemacht, also wie eine normale Schranktür. Das habe ich gemacht, damit er sich da nicht draufstellen kann und das Ding nicht abbricht.
Ja. Woran clever. Man alles denken muss, ey.
Oh, ja, ja, ist schon ein bisschen was.
Ja. Geil. Sehr schön.
Ja, so eine Küche für Kinder ist schon, glaube ich, ganz cool.
Ja, und vor allen Dingen, da kannst du teuren Plastikschrott kaufen. Mhm. Ja, also die echt sowas von überhaupt nichts mit Küche meiner Meinung nach zu tun haben. Und das größte Problem für mich bei Plastikzeugs ist da, aber wenn da was abbricht, ist halt im Arsch.
Ja. Ja, das ist, ja genau. Und die sehen auch alle irgendwie nicht schön aus.
Nee, genau. Und Holz kaufen ist halt teilweise echt scheißen teuer. Ne? Jetzt habe ich natürlich auch nicht unbedingt, wer weiß, wie viel Geld gespart, dadurch, dass ich das Ding selber gemacht habe. Das Schöne ist aber, ich habe es selber gemacht. Ja, ich habe da wirklich von der Planung bis zum letzten Anstrich habe ich alles selber gemacht. Da werde ich mir natürlich zweimal überlegen, ob das Ding jetzt wegkommt, nur weil er nicht mitspielt. Also so, das ist echt ein Ding, das habe ich gebaut, dass er es später auch für seine Kinder nehmen könnte, wenn er das will. Und ich kann solche Sachen, wenn ich sie selber mache, auch nach und nach kaufen. Ja, ich sag mal, den einen Monat habe ich vielleicht nicht so viel Kohle, dann kann ich aber schon mal das Grundgestell bauen. Nächsten Monat habe ich wieder ein bisschen Kohle, kann ich noch was nachkaufen oder so. So ein Plastikding kaufst du einmal und musst halt den Betrag oder auch das teure Holzding musst du halt auch auf einmal ausgeben.
Ja. Ja?
Und das ist schon ein schickes Teil. Ich weiß nicht, Chris, hatte ich dir mal ein Foto geschickt?
Nee. Du hast davon erzählt, aber du hast mir noch kein Foto geschickt.
Alles klar. Dann mache ich das mal. Die hat so einen schönen alten Herdlook, die Küche, weil es ist im Grunde genommen aufgebaut wie so ein Küchenblockherd. Oben hast du eine Edelstahl-Arbeitsfläche angemalt. Nein, ist Holz. Ist alles aus Holz. Ich wollte eigentlich auch alles nur mit Holzdübeln machen. Das ist aber ein bisschen schwierig. Und darunter hast du dann, ja, wie bei einem Tisch, 4 Beine. Das sind die Außenpfosten. Die sind schwarz angemalt. Und dann der Korpus, die Holzplatten, die den eigentlichen Körper des ganzen Dings ausmachen, richtig schön in Rot, also wie so eine alte Dampflok.
Mhm. Schön. Ja,
sieht richtig toll aus, bin ich echt mit zufrieden. Hätte man mit Sicherheit noch besser machen können, aber ich bin damit zufrieden, das Ding ist stabil. Und das Beste ist, ich hatte da einen Fehler gemacht, hab die Türen zu genau eingepasst, und zwar vor dem Streichen und Lackieren. Ah. Ja, und dann klemmte die eine Tür, weil Farbe und Lack hat natürlich auch nochmal eine gewisse Dicke. Und was macht meine Frau? Reißt dann gleich den ersten Türgriff ab, weil die Tür nicht aufging. So, und das Schöne ist, ich habe das ganze Ding selber gebaut. Ich kann das ganze Ding auch, egal was kaputt geht, selber wieder reparieren.
Ja.
Ja? Und das kriegst du halt bei so einem Plastikding einfach nicht mehr so schön hin.
Ja.
Wohl wahr.
Dann nochmal eine Frage Richtung Küche. Das ist mir jetzt in den letzten 3 Monaten immer wieder mal begegnet. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Warum ist das so, dass im Kochberuf die Mitarbeiter oder die Köche so oft wechseln?
Also das ist gerade mein Thema, ja. Erzähl, was willst du genau wissen?
Also ich meine, es ist gerade in der Gastronomie, ich meine, das ist natürlich auch harte Arbeit, das ist klar, dass aber warum ist das da so exorbitant oft gewechselt wird? Das kommt mir so vor, vielleicht ist es aber auch Bullshit.
Das ist auch so. Also oft, also kannst du sagen, regelmäßig so im Durchschnitt in den ersten 10 Jahren, dass du alle spätestens alle 2 Jahre wechselt.
Aber normalerweise. Treibt dich da wirklich das an,
ja,
dass du was Neues sehen möchtest, oder ist das?
es gibt zwei Sachen, die dich da vorantreiben. Einmal, du willst was Neues sehen. Zweitens, du kriegst in dem Laden, wo du jetzt bist, keine Beförderung.
Ja,
du willst
genau.
Im Rang aufsteigen.
Das oder ist auch, zumindest im Geld, ne?
Ja, das ist der Rang ist oft auch gleich Geld. Das oder du siehst was, was du glaubst, was dir mehr Spaß machen könnte, ne? Und willst lieber dahin, ne? Oder ne? Und oder du wirst angefragt, kriegst ein gutes Angebot, ne? Je nachdem. Aber das ist einfach so. Es gibt viele Läden, wo du nach einem halben Jahr schon relativ kulinarisch gelangweilt bist.
Mhm.
Ne? Und wenn du dann auch nicht selber deine Sachen ausleben kannst, ne, wo du und deine Ideen durchsetzen kannst, dann wird es ganz schnell langweilig. Ne, wenn du so weit bist, dass du sagst, boah, ich habe die Idee, wir machen das und das, und der Chef sagt, oh, cool, ne, hast ja, ne, und fördert dich, dann bist du bestimmt auch nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr weg, vielleicht auch nicht nach zwei Jahren, ne, und wächst im Laden groß heran. Aber das ist, glaube ich, nicht oft der Fall, dass es so passiert.
Und von daher. Nee, ein Punkt ist ja auch, dass, wenn der Laden schon funktioniert, ganz oft die ja, Küchenchefs oder die Betreiber nicht unbedingt so experimentierfreudig sind, weil der Laden läuft ja.
Genau.
So, und wenn du dann anfängst, rum zu experimentieren, da besteht oft und dummerweise auch bei schlecht laufenden Läden die Befürchtung, dass die Gäste ausbleiben. Ja, ich habe das gerade auch bei schlecht laufenden Läden mitbekommen, wo ich mir denke, ja, weißt du, dein Laden läuft halt schlecht, weil du nur ein paar Kunden hast und ob du die jetzt auch noch vergraulst, aber dafür die Chance hast, mehr neue Kunden zu bekommen, dann solltest du vielleicht doch mal ein bisschen experimentieren.
Ja.
Wenn du aber das finanzielle Problem nicht hast, dass du das müsstest, dann fährst du oder fahren viele halt lieber auf Nummer sicher.
Ja. Okay. Ich habe mich also echt gefragt, weil es gibt ja wohl für mein Empfinden ja auch Köche, die vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt so nach dem kreativ Neuen streben, dass du jetzt sagst, ich brauche jetzt nach einem halben Jahr Abwechslung.
So deshalb Leute verdienen ja auch. Die auch, ja, deshalb verdienen die auch nie so gut Geld.
Genau.
Weil du eine Gehaltserhöhung ist halt nicht so sehr die Regel wie eine Gehaltsverhandlung. Also bei einer Gehaltsverhandlung kannst du viel besser was rausschlagen.
Mhm.
Also du kannst dich da von Anfang an ja auch ganz anders positionieren.
Mhm.
Ja? Deinem alten Chef brauchst du nichts darüber erzählen, was du kannst, weil das tust du in dem Laden ja eh schon.
Mhm.
Es gibt halt auch einfach Köche, die bleiben immer Koch, die sind nie irgendwie Sous-Chef oder Küchenchef und entwickeln sich in der Hinsicht auch nicht weiter, ne, bleiben dann auch öfter mal länger im Betrieb. Das sind dann auch eher so Leute, die dann in Bankett, in vielleicht Kantinen oder Großküchen oder irgendwie sowas wiederfindest. Ne? Und dann gibt's halt die Küche, die dann aufstreben, ne, und wenn die ihre Lehre mit 16, 18 beginnen, dann irgendwo mit 30, 35 Jahren aber auch schon da angekommen sind, dass sie Küchenchef sind oder Direktor.
Mhm.
Ne, dass du deine Laufbahn nimmst. Ne? Ja.
Das sind die, die hungrig sind. Die wollen halt was erreichen. Und genauso gibt es die Leute, die wollen halt einfach nur von ihrem Job leben können.
Ja. Also es ist halt so krass. Ich kann das irgendwie, weil es bei mir halt, ich bin jetzt seit 11 Jahren im gleichen Betrieb. Ich bin natürlich irgendwie da anders vorbelastet oder auch vielleicht verwöhnt. Und aber es ist so krass, wenn du halt siehst, ja, der war jetzt 6 Monate da, der ist jetzt 1,5 Jahre da gewesen und alles war gut. Also selbst der Koch war zufrieden und dann ist er weg. Ich verstehe das nicht.
Das kann natürlich auch sein, dass das Familienplanung das ausmacht, ja?
Auch, ja.
Kommt auch mit dazu, was in einem anderen Betrieb oder in anderen Berufen nicht so sehr der Fall ist.
Ja.
Da können Martin und ich ja auch ein Liedchen von singen. Familienplanung als Gastronomiekoch ist halt schwierig.
Okay, ist ein Punkt, ja.
Und was hatte ich denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal so ein. Ach genau, du bist ja auch in einer ganz anderen Branche.
Ja.
Nur weil du jetzt die Stelle wechselst, kriegst du nicht unbedingt andere Arbeitszeiten. Oder andere Arbeitsumstände, die dir das dann erst ermöglichen würden. Verstehst du?
Ja. Ja, stimmt. Also ich habe halt gedacht, Wenn ich halt dann sehe, auch von wo die nach wo gehen, denke ich mir so, mein Gott, warum machst du das? Ich meine, gerade wenn du jetzt vom ideellen Wert hergehst oder was die kreativ irgendwo leisten wollen, denke ich mir so, oh mein Gott, das kann doch nicht dein Ernst sein.
Manchmal macht man auch Fehler.
Aber ich glaube auch, du bist da so ein bisschen noch so romantisch verklärt in der Sache.
Wahrscheinlich, ja.
Weil eigentlich hast du es in Sachen Kochen viel besser wie sehr, sehr viele Köche.
Oh ja.
Ja, ja, ich weiß, das ist eine ganz andere Art von Kochen. Deswegen, ich sehe mich auch nicht als Koch oder jedes Mal, wenn ich irgendwelchen Köchen begegne, dann ich weiß, dass das zwei Paar Schuhe sind. Das ist sowas von was anderes, wenn ich da mal, selbst wenn ich für 20 Leute koche, ist es was anderes, weil ich muss damit nicht mein Geld verdienen. Ich muss das am Ende überhaupt nicht machen. Ich kann mich umdrehen und gehen und sagen, leckt mich.
Genau, du verlierst nicht deinen Job, nur weil das Essen halt mal scheiße ist oder so.
Genau.
Und du musst keinen Gewinn erwirtschaften.
Und nicht die Masse.
Ja. Ich kann dir auf jeden Fall garantieren, dass du persönlich von deiner Kochintelligenz und deiner kreativen so Erfahrungen, die du so im Kochen gemacht hast, bestimmt nicht vielleicht ganz 50%, aber so einige Köche in die Tasche stecken kannst, weil genau die nur diesen Job machen, weil sie einen Job machen, ne, das sind dann so langweilige Köche und so unkreativ und das ist halt, es beißt sich halt diesen Beruf, ne? Und weißt du, ich habe auch so viele Hausfrauen schon gesehen, ne, die mit Kochen so aufgehen und einige Köche, die einfach in die Tasche stecken können, ne, in vielen Sachen.
Ja. Koch, also Christian ist kein Koch. Das ist ganz klar, weil du halt ganz andere Voraussetzungen in deinem Arbeitsalltag hast. Das heißt aber nicht, dass du nicht kochen kannst.
Ja, genau.
Das Problem ist, es gibt dafür keine unterschiedlichen Begriffe.
Ich würde sagen, es ist vielleicht wie Autofahrer und Rennfahrer.
Nee, glaube ich nicht. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Da spielst du, also ich sag jetzt mal, beim Rennfahrer, klar, hast du jetzt die Geschwindigkeit, du hast ein ganz anderes Equipment, aber das ist beim Koch nicht unbedingt der Fall. Das macht nicht unbedingt den Koch aus. Ich habe schon in einem Laden gekocht, da war fast alles irgendwie so Hausfraueneinrichtung. Und da war trotzdem da war richtig viel los.
Siehst du, das ist ja zum Beispiel das, was zu Hause schon mal nicht ist. Heute war aber richtig viel los. Also meine drei Leute am Tisch, die haben aber richtig was bestellt.
Du, ich rede jetzt gerade von der Einrichtung der Küche.
Ja, ich
rede im sagen, Vergleich zur Technik.
Ich rede auch eigentlich nur von den Extremen dabei. Also von extreme Autofahren zu oder zu Rennfahrer oder zu Truckfahrer. Die machen das beruflich. Weißt du, das sind so die Extreme, die da passieren, sind vielleicht im ähnlichen Verhältnis. Nicht unbedingt. Das kann Extreme beim Equipment sein. Bei dem Stress, den du hast, bei der Dauer, die du in der Küche verbringst.
Ja, aber selbst bei Köchen, die, was das angeht, gleiche Anforderungen haben, gibt es noch ganz große Unterschiede. Ja, ich kann sehr professionell, gut bürgerlich die Küche in einem Laden kochen, viel los ist, und ich kann Sterne kochen, auch sehr professionell, wo auch sehr viel los ist. Und trotzdem sind das ganz unterschiedliche Typen von Köchen.
Ja, ich rede ja auch nicht, dass du von der Qualität rede ich ja jetzt auch gar nicht. Was hinten runterfällt, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber einfach nur.
Ich rede auch nicht vom Produkt, ich rede von den Menschen, die da drin stehen. Dass das ganz unterschiedliche Mentalitäten auch sind. Ja? Und du bist, was das Essen angeht, würde ich dich schon in die Richtung Koch stecken, aber du bist halt nicht so. Ja, da ist die Begrifflichkeit schwierig.
Ja.
Aber das, Sven, haben wir Chris nicht sogar damals, so wie wir den Blog gesehen haben, eher für einen Koch gehalten?
Ja, genau, das muss ich sagen, weil er befasst sich halt so super viel damit. Aber Chris hat nie das Leben eines Kochs gehabt. Also kann, was diese Umstände angeht, nicht mitreden. Was das Kochen angeht, ist was anderes.
Also Notiz machen, ne? Nächstes Jahr kein Urlaub nach Neuseeland. Ein Monat in die Küche.
Ein Monat Urlaub in der fetten Kuh.
Oh. Oder in den größten Bumschuppen, den es überhaupt gibt. Ja.
Fette Kuh oder was?
Oh, ja, also bei uns ist es nicht langweilig. Nee. Das kann ich dir schon sagen.
Ich habe ja schon mal so Ausflüge gemacht, in so einem 4 Tage in der Grillhütte gestanden, alleine.
Ja, ich mein, 4 Tage. Das ist halt.
Ja, aber das sind von dem Pensum her ist es halt mal 4 Tage, was mich komplett kaputt gemacht hat. Also ich war wirklich, danach war ich fertig, war froh, dass es vorbei war. Es war schön, aber wenn du das halt dann 6 bis 7 Tage die Woche hast, dann ist es heftig. Also es ist wirklich anderer Stern. Nur selbst diese 4 Tage als Ausschnitt mal zu nehmen, war schon echt Herausforderung, echt interessant.
Ja, aber das muss man ja auch sagen, das relativiert sich dadurch, wenn man es immer macht, ne?
Ja, okay. Ja, also Übung macht den Meister und damit kann man wahrscheinlich mit vielem auch umgehen.
Ja, natürlich, du wirst schneller, du kriegst einen Riecher für Sachen. Das ist so, wie wenn du anfängst zu laufen oder Fahrrad zu fahren.
Ja.
Ja, man, oh scheiße, wie soll ich die Strecke schaffen? Ja, guckst einen Monat später zurück, jo, pff, ist doch nix. Mach ich doch täglich.
Also die krasse Sache ist halt so, was so, glaube ich, auch besonders eher an so einer Kochzeit ist, es gibt immer so Abschnitte im Leben, wo du dann mal morgens um 10 oder um 9 zur Arbeit gehst, um 12, 1 Uhr nach Hause kommst und am nächsten Tag wie ganz selbstverständlich einfach wieder um 9 oder um 10 Uhr da stehst. Da würde jeder normale Arbeitnehmer so auf der Matte stehen, aber es gehört einfach dazu.
Ja.
Und das ist halt der Beruf, ne? Ja, so ist das.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Kein leichtes Leben.
Nee,
das ist kein leichtes. Aber interessant.
Tja, wahnsinnig interessant.
Ja, also ich glaube, das, was du da lernst, das ist schwierig woanders so aufzugabeln. Aber das werden wahrscheinlich Leute auf einer Ölbauinsel auch sagen. Aber das ist dann aber auch wieder was anderes. Weißt du, das ist harte Arbeit und ich glaube, die machen dann auch irgendwie so 15, 16 Stunden, also auch viel an einem Tag. Aber da fehlt dann diese gesellschaftlich-soziale Komponente. Und die spielt beim Koch auch mit. Ja, ein guter Koch kennt seine Gäste. Der weiß, wie wer begrüßt wird, was wer isst, wie wer was haben will. Also es ist nicht nur, was lecker kochen können.
Ja, gut. Aber ich meine, als Koch bist du aber doch in den meisten Fällen recht wenig am Gast.
Das will ich jetzt so nicht sagen. Du musst deine Gäste kennen.
Aber da ist ja eigentlich doch der Service eigentlich für dich da. Du hast eine Idee, der Service muss es verkaufen und der trägt dir dann auch zu, ob es funktioniert oder nicht.
Aber siehste, du bist kein Koch. Das kann man jetzt auch nicht in 5 Minuten irgendwie so abreißen.
Genau.
Das muss man mal gelebt haben, dann verstehst du das. Ich kann dir das so nicht erklären. Aber da ist, zum Beispiel, wenn du den Laden wechselst, ja, nimmst du auch Gäste mit.
Natürlich.
Aber nur, wenn du ein guter Koch bist.
Natürlich.
Weißt du, der Koch, der nur als Koch arbeiten geht und dann seine Ruhe haben will, der macht das halt nicht.
Aber so als einzelne Person, manchmal kann man das auch nicht so sehen, dass man seinen Gast kennen muss, sondern so vielleicht, jeden. Dass man weiß, so, dass man wie der Typ Gast tickt. Ne, was wollen die Leute hier? Was will mein Publikum sehen?
Ja. Ich rede auch nicht von jedem Gast.
Ne? Also ich meinte, weil du jetzt von sozialer Komponente gesprochen hast.
Ja, die gehört da auch mit zu. Erstmal musst du das, was Martin sagt, klar, du musst wissen, was wird wo gegessen. Ein gutes Beispiel, wir haben in Herford Rinderrouladen zum Mittagstisch angeboten, hat sich kein Schwein für interessiert. Der Küchenchef sagte, in Bielefeld hätten sie ihm die so weggefressen. Ne? Nur ein ganz kleines Beispiel. Aber es ist halt auch so, dass es immer besondere Gäste gibt. Ja, die Leute, die wirklich das Geld bringen. Und dann gibt es halt die, ich sag mal, die Familienessensgeher, die kommen einmal im halben Jahr vielleicht. Mhm. Ich rede nicht davon, dass sie schlechter behandelt werden. Überhaupt nicht. Das ist ein Fehler, das darf man nicht machen. Sondern die kommen halt, bestellen ihr Essen, die gehen dahin, um zu essen. Aber es gibt Leute, für die ist das so ein bisschen zweites Wohnzimmer. Es gibt Leute, die haben viel Geld und die erwarten, dass du sie kennst. Dass der Koch persönlich mit denen auch einen Schnack hält.
Ich weiß inzwischen, was meine Gäste möchten.
Burger.
Bacon. Und am liebsten wollen sie doppelt Bacon.
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Ich gucke mir einfach die Facebook-Likes an. Die sind nämlich bei uns schon ziemlich relevant. Das spiegelt sich 1:1 zu unseren Verkäufen ab.
Ja, ihr habt auch eine junge Zielgruppe, ne?
Ja, relativ, ja. Also so
medienaffine.
Genau, Social Media, Networks, so alles, das funktioniert alles relativ gut bei uns.
Ja, und dann auch noch in Köln, ne? Ja. Da sind ja sowieso so viele Leute.
Aber zum Beispiel der Burger, wo ich Double Cheddar, Double Bacon, Double Beef hatte, 1500 Likes. Der mit den Pfefferkirschen, ne, der kulinarisch auf einem eigentlich geileren Level ist, ne, auch
ja,
so eine kulinarische Intelligenz auch mitbringt, ja, irgendwie 500 Likes, ne? Und dann so, ja, jetzt wird aber euer Burger zu einer Experimentierküche oder Spielwiese und das geht ja gar nicht und so. Also ganz viele gerade so Leute, die das so aus der deutschen Esskultur nicht kennen. Mhm. Ne? Junge Leute geben dann irgendwie eben halt Kommentare ab. Ne? Und das Gute ist halt bei uns, wenn man was nicht kennt und nicht weiß, wie es schmeckt, kann das immer vorher probieren. Also wir geben denen, wenn die fragen, wir versuchen immer, dass sie es mal probieren können. Ne? Und dann kann man die manchmal auch überzeugen mit sowas. Mhm.
Auch ein schöner Punkt. Man muss sich seine Gäste auch ein bisschen erziehen.
Ja.
Ja. Das stimmt.
Aber dieser Double Bacon, Double Cheese, Double Beef ist einfach geil. Ich habe den letztens, kurz vor Neujahr habe ich den gemacht, nachdem ich den ganzen Tag die Uferlichter abgebaut habe und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Da habe ich zwei von den Dingern gegessen. Ich war so glücklich.
Die Sache ist einfach, ich habe so länger diskutiert mit Jungs vom Burgerbüro, soll ich lieber einen machen mit 200 Gramm oder 2x120 Gramm? Das Geile an 2x120 Gramm ist, du hast halt die doppelte Menge an Röstaromen.
Ja, absolut.
Das kommt gut.
Ja. Aber auch nur, wenn du doppelt Bacon, doppelt Cheese dabei hast. Dann hast du alles doppelt.
Ja. Was auch sehr geil ist, wir haben das hier zu einem Geburtstag haben wir das gemacht. Ein Kumpel hatte sich so eine Burgerpresse besorgt, wo du nachher zwei Hälften zusammenpresst und in die Mitte vorher was einfüllen konntest.
Ja, die Stuffpresse, ja genau.
Das fand ich auch ganz geil. Er hat da Käse reingemacht und hat die dann halt extrem langsam und vorsichtig gegrillt. Das war ganz cool. Aber was ich immer noch mal essen möchte, ich habe es bis jetzt leider immer noch nicht geschafft, ein Burger, in dem in der Mitte der Kern aus geschmortem Rind oder Lamm ist. Was richtig schön zart geschmort, richtig schön kräftig, vielleicht sogar Ochsenbacke, das wäre richtig geil.
Ja.
Und außen drum dann halt das gegrillt oder gebratene ja, Rinderhack oder vielleicht auch ein Schweinehack, schön Thüringer Mett oder ähnliches.
Schön so einfach ein Drittel Schweinebauch drunter.
Ah.
Ja.
Ne, und dann beißt du da rein und hast in der Mitte echt so diesen, ja, diesen mürben Fleisch Würfel oder Fleischscheibe, je nachdem, muss ich mal gucken.
Hm. Auch eine schöne Idee. Diese Stuffpresse kriegst du übrigens bei eBay hinterhergeschmissen.
Ja, cool.
Unter 5 Euro, glaube ich, mit Versandkosten. Das ist echt abartig.
Nicht
was die kosten. Ja.
Stuffpresse,
das stimmt. Ja. Die kriegst du da sehr, sehr günstig. Ist so in der Grillszene auf jeden Fall sehr beliebt.
Oder vielleicht auch mal ein Ragout. Ja, du beißt da rein und dann kommt auf einmal geile Soße da raus.
Also Chili Cheese.
Ja, das heißt ja klassisch, also die das erfunden haben, mit Käse gefüllt, haben es Juicy Lucy genannt. Also das ist auch ein Name, der da passt. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, die Luft ist raus für heute, oder?
Wir haben es, würde ich auch sagen.
Haben wir es, ey.
Bockmaß. Frittieren wir's. Es gibt so viel zu tun. Schlagen wir die Maschen an.
Schlagen wir die Maschen. Genau. Ja, ich würde sagen, kommentiert uns, wenn euch was gefallen hat. Begrüßt den Sven wieder, dass der wieder im Lande ist. Schickt auch sonst Kommentare, wenn wir jetzt mit den Linsen wieder Scheiße erzählt haben oder doch nicht. Einfach rein kommentieren. Flattert uns durch, bewertet uns auf iTunes und meine Gäste haben das letzte Wort. Martin.
Ja, war wieder schön, dass ich dabei sein konnte. Danke, Chris, dass du uns das möglich machst. Sehr schön natürlich, dass Sven jetzt wieder da ist. War mir heute echt ein, wie Sven sagen würde, inneres Kirschenessen. Nee, war mal Pflaumenpflücken. Ich weiß es nicht.
Blumenpflücken. Ein inneres Ponylecken.
Ja. Irgendwas mit Ponys und so, genau. Und kommentiert doch mal wieder ein bisschen, bewertet uns auf iTunes und was mochte der Sven nicht für einen Spruch? Unten kommentieren, oben abonnieren oder so. Nee, ist okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und ich möchte mein Wiederauftauchen in diesem weltberühmten Podcast mit einem Zitat beenden. Stricken ist bloß die Fortsetzung des Kochens mit anderen Mitteln. Macht's gut und kocht euch was Schönes. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüssi.
Sehr schön, Jungs.
Ja, war sehr unterhaltsam.
War mir wieder eine Freude. Das hat echt sehr gut getan.
Verdammt, sehr gerade
schön.
Tab offen, Rezepte, Zufallsrezepte von chefkoch.de.
Ach, das haben wir vergessen. Ah. Aber wir sind noch in den Outtakes.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sven.
Nee.
Wir haben irgendwie drüber geredet, irgendwie in der Sendung über Zufallsrezepte bei Chef. Also irgendwie, wie kamen wir überhaupt da drauf? Ich weiß es nicht mehr, Sven. Chris?
Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, wir haben irgendein Rezept oder du hast von irgendeinem Rezept erzählt, was du da gefunden hast.
Nee, irgendwie, irgendwas haben wir wegen Zufallsrezepten. Da meinst du, doch, es gibt die Funktion bei Chefkoch. Und dann haben wir das ausprobiert und dann kamen da so richtig bescheuerte Sachen raus. Was war das nochmal?
Wahrscheinlich dieses Nutella-Brot.
Nee, das habe ich ja jetzt gerade mal geschickt.
Ey, da kamen Sachen raus, unglaublich.
Ich guck mal, Rezepte. Zufallsrezept. Ich habe gefüllter Kürbis mit ganz wenig Kraftaufwand.
Das ist ja auch ein fieses Wortspiel, ne? Wenn man an die Marke Kraft denkt.
Ja, es ist keine Tüte drin. Es
sind ja, genau. Mit ganz wenig Kraftaufwand.
Ja. Zwei Kürbisse, Kartoffeln, Frischkäse light, Maronen vorgekocht, Salz und Pfeffer, Muskat und Wasser. Das ist dann irgendwie so ein halb geschnittener Kürbis, wo dann irgendeine Grütze aus Kartoffeln, Frischkäse und Maronen reingestopft wurde und das kommt für 30 Minuten in den Ofen.
Ja, super.
Und er macht, das Rezept ist für 3 Personen, es sind aber nur 2 Kürbisse, die am Stück in den Ofen kommen.
Ja, den einen mögen sie vielleicht nicht.
Der eine mag keinen Kürbis, der isst die Kartoffeln.
Genau. Der löffelt den Kraft-Frischkäse so aus der Packung.
Also ich habe ja einen bekannten Schichtsalat für Leberliebhaber.
Boah.
Ah. Mit Linsen am besten.
Mit ein Paket Hühnerleber, TK. Minuten kochen und abkühlen lassen und dann wird hier schön geschichtet mit Karotten, Kartoffeln, Eier, Gewürzgurken. Ja, und schön oben nochmal Käse drauf.
Aber ein wunderschönes Bild, ne?
Du hast direkt nachgeschaut. Ja, vor allem die Deko ist 1A. Habt ihr denn noch was Schönes, zufallsmäßig?
Sven, hast du noch eins?
Nee.